Google ist der Host und gleichzeitig ist er auch der Getränkelieferant und ist auch gleichzeitig Gast auch noch. Und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass dieses Auktionsmodell auch den Einzug in LLMs finden wird. Deine, was auch immer du gerade schon im Google Shopping machst, einfach zu veredeln. Also einfach plus eins, ne? Was auch immer dein Setup ist, dass dieses ChatGPT ist nicht mehr das Nonplusultra, seitdem irgendwie Google irgendwann geschafft hat, ein halbwegs sinnvolles LLM dahinzusetzen. Ne?
Super spannend.
Ist, ja. Dann ist es dann Profil, das ist 27.
Ja, Google hat viele verschiedene Businessmodelle und eins der Businessmodelle ist sicherlich das Thema Preisvergleich. Und wenn man sich anschaut, in Deutschland ist die Preisvergleichslandschaft doch sehr anders als in den meisten anderen Ländern und auch sehr divers geprägt durch einige Player in diesem Bereich. Und da musste Google vor einigen Jahren massiv zurückrudern und hat da ein neues Pricing-Modell eingerichtet, was den Markt fairer gestalten sollte für das ganze Thema, ja, Preisvergleich, Preissuche und Google Shopping tatsächlich am Ende. Das Ganze nennt sich CSS und darüber sprechen wir heute mit Ingmar Albert, nämlich der Gründer von AdStrong.
Hallo.
Super, dass du da bist und vor allem, du bist ja nicht nur Gründer von AdStrong, sondern du hast ja auch eine Karriere hinter dir, McKinsey-Berater, also du hast ja wirklich und dann auch einige Startups selber gegründet, in einigen Startups gearbeitet, du hast ja richtig Plan von der Materie, aber vor allem Google und Preisvergleich hast du einen Megaplan, weil nämlich eins deiner auch sehr erfolgreichen Unternehmen war ein Preisvergleich, der dann fairerweise von Google auch sozusagen gekillt worden ist damals. Mhm. Und das hat dich, glaube ich, auf diese Reise geschickt, diesen Preisvergleich mal anzuschauen, ne? Und in dieses Pricing, in dieses Preisvergleichsthema noch tiefer einzusteigen. Aber erzähl dazu gerne mal was und dann kommen wir auf das ganze Thema, was ist CSS eigentlich und was passiert eigentlich mit der KI gerade und was für einen Druck bietet das auf das ganze Thema Google Shopping?
Ja, sehr gerne. Schön hier zu sein, Timon. Freue mich natürlich riesig. Unternehmer, ich glaube, seit ungefähr fast 30 Jahren jetzt. Ich habe mit 17 meine erste Firma tatsächlich gegründet, damals noch mit Sondererlaubnis vom Gewerbeamt hier in München. Das war noch zu Zeiten des Telekom-Monopols. Und dann habe ich immer gegründet. Und der einzige Arbeitgeber, bei dem ich jemals gearbeitet habe in meinem Leben oder wo ich mich auch beworben habe, war tatsächlich McKinsey.
Ja, krass.
Das hat dann zum Glück auch mit der Bewerbung geklappt.
Ja.
Und Informatik studiert, aber sonst immer gegründet. Vor McKinsey waren es Offline-Companies. Und dann nach McKinsey Online-Companies. Und genau, ich hatte einen Preisvergleich, war im Preisvergleichssektor so ungefähr tätig seit 2009, 2010. Mhm. Hatte dann eine Company gegründet, die war anders als Idealo aufgestellt. Das war ein reiner SEA-Player. Ja, das heißt, wir haben damals, waren es Google Search Ads, rein zu Google Search Ads, monatlich siebenstelliges Budget für tausende Händler auf der ganzen Welt. Ich glaube, über 100 Millionen bezahlte Leads pro Jahr haben wir generiert. Mit so einem Netzwerk an Seiten, damit wir halt Double- und Triple-Bidding auf Google machen konnten. Ja, und da wurden dann von heute auf morgen Google-Accounts von uns gesperrt, ohne Grund, ohne dass wir irgendwelche Policies verstoßen hatten. Wir mussten die Company am Ende, oder ich musste am Ende vom Tag die Company leider einstellen, was echt blöd war, muss ich ehrlich zugeben.
Ja.
Und dann klagst du halt, ne, was willst du sonst machen? Dann in der Klage später hat sich auch herausgestellt, dass wir gegen keine Policies direkt verstoßen hatten. Mhm. Aber Google hat damals ganz gezielt Preisvergleichsportale angegriffen mit den Mitteln, denen sie halt jeweils hatten. Idealo wurde mit SEO-Updates angegriffen, andere Player mit anderen und bei uns waren es halt dann SEA-Player-Account-Sperren, die wir hatten. Und meine Klage war zwar nicht erfolgreich, aber in Summe haben die Klagen dann gegen Google Erfolg gehabt. Auch witzigerweise den Anwalt, den ich hatte, er ist exakt der Anwalt, der dann auch die Klage gewonnen hat, die zum Google CSS-Programm geführt hat, wo Google Milliarden zahlen muss. Ist exakt der gleiche Anwalt, der jetzt, ich glaube, letztes Jahr hat Idealo nochmal über 400 Millionen gekriegt.
Krass.
Sowas in der Art. War auch der Anwalt. Also, ja, und so bin ich nicht da reingestolpert, sondern so bin ich da rausgestolpert, ne? Weil Jahre davor kannte ich mir den Preisvergleichssektor gut aus. Und das war 2013, habe ich dann eigentlich das Thema sein lassen. Habe eine neue Company gegründet im Superfoods-Bereich, die ich dann verkauft habe. Und dann kam 2018 roundabout so dieses Google CSS-Programm. Das war ein Gerichtsbeschluss hier, Regulatorik, die ich ja eigentlich immer sehr unspannend finde. Um ehrlich zu sein, finde ich das nicht so cool als Unternehmer. Aber in dem Fall war das jetzt ganz okay. Und damit hast du so ein faire Regeln, die für alle gleich sind im Preisvergleichssektor. Was insbesondere, der Preisvergleichssektor ist nicht so wichtig, die wenigsten haben mit Preisvergleichen zu tun. Das Wichtige ist Google Shopping Ads. Dafür gelten diese ganzen Spielregeln. Und Google Shopping Ads sind für die meisten, oder ist der wichtigste E-Commerce-Kanal im E-Commerce, der wichtigste Werbekanal im E-Commerce in Europa. Ne? Und diese ganzen Spielregeln, die eigentlich für Preisvergleiche gelten, definieren jetzt auch die Spielregeln für Google Shopping Ads. Und als die dann kamen, so 2018, habe ich eine neue Company gegründet, AdStrong. Na, und wir sind jetzt einer der führenden Anbieter für, sagen wir mal, SaaS-Lösungen im Google Shopping Ads-Bereich.
Genau, und da ist ja auch noch was ganz Spannendes, nämlich in diesem Gerichtsurteil, das ist ja der große Unterschied, das funktioniert ja nur in Europa.
Ja.
Und das funktioniert ja außerhalb von Europa nicht. Genau. Und da ist was ganz Interessantes passiert, da gibt es nämlich einen Preisvorteil für die, die CSS, also Comparison Shopping Sites, anbieten. Ja. Gibt es einen Preisvorteil im Vergleich zu denen, die es nicht tun.
Das ist richtig.
Das ist was ganz Abgefahrenes eigentlich. Ja,
stimmt.
Und das ist gekommen durch das Gerichtsurteil, wo auch dann das Monopol von Google tatsächlich angegriffen worden ist. Und hier muss man nochmal sagen, was du nämlich auch gerade gesagt hast, das ist ganz, ganz spannend. Man darf nie vergessen, Google tut zwar so, als ob sie sehr, sehr, sag mal, nett sind. Ja? Mhm. Und früher hatten sie auch mal das Credo, don't be evil.
Ja, ja.
Das haben sie ja weggemacht. Und man muss einfach mal sagen, die haben ganz klar, greifen die da, wo sie es können, die Monopole an. Und auch, also zum Beispiel ein Mobile und auch ein Autoscout muss sich mega
Nachrichten, Wetterreise.
Ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel so Car-Vertical-Ads kommen oder sowas, dann das bricht sofort massiv ein. Wetter ist ja schon lange her. Ich meine, das wurde komplett vernichtet quasi. Ich meine, die gibt es immer noch, die Companies, und die verdienen auch noch Geld. Aber die Sichtbarkeit von denen ist natürlich komplett
zerstört. Ja, ja, auch von dem, was es früher war. Ja, ich glaube, dass Google einfach... Aber eine Public ist nicht umsonst eine der wertvollsten Companies der Welt, weil die natürlich ihre Technologie, die sie haben und die wahnsinnig stark ist, halt auch komplett hardcore ausnutzen, komplett opportunistisch, um sich an allen Stellen, wo sie können, die maximalen Market Share zu grabben. Und das ist im Preisvergleichssektor auch so. Wir haben in Europa die Sondersituation hier mit CSS-Programm, dass es halt reguliert ist, soll einen fairen Wettbewerb gewährleisten, ob das Ganze jetzt fair ist oder nicht. Nee, wir sind hier alle auf einer Google-Party. Google ist der Host und gleichzeitig ist er auch der Getränkelieferant und ist auch gleichzeitig Gast auch noch. Das sind ja alles in einer Personalunion. Aber trotzdem, über diese klaren Spielregeln kann man halt eine Company aufbauen, die belastbar ist und wo du halt weißt, dass du eine gewisse Planungssicherheit hast. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn du willst, erkläre ich einmal ganz kurz
das CSS-Programm
mit diesem Preisvorteil. Dann wissen die Zuhörer oder Zuschauer, was dabei geht. Im Wesentlichen ist es so, dass halt eben dieses CSS-Programm, heißt Comparison Shopping Services, soll einen fairen Wettbewerb im Preisvergleichssektor gewährleisten. Na? Und wenn man so ein akkreditierter CSS-Anbieter ist, also gewisse Google-Mindestvoraussetzungen erfüllt und diesen CSS-Status bekommt, dann kriegt man einige Privilegien von Google. Und jeder, der ein Shopping-Ads in Europa schalten möchte, da gehört auch England dazu, in Schweiz und so weiter, der muss so ein CSS verwenden. Das sieht man immer unten in den Shopping-Ads, steht über so was drin wie von AdStrong oder von CSS Hero oder auch von Google. Und Google selbst ist der Grundversorger und das ist eine Schwesterfirma der Google-Suche, die heißt Google Shopping Europe. Und das ist eben dieses Spin-off, was gemacht wurde, folgend auf diesen Gerichtsprozess. Und an diese Firma sind ein paar Auflagen geknüpft und insbesondere muss die Profite erwirtschaften, darf nicht subventioniert werden. Und die verdient Geld, indem sie von jedem Advertiser, der Shopping-Ads schaltet und der jetzt das Google CSS, also Google Shopping Europe als CSS-Anbieter verwendet, Prozentsatz aller CPCs einbehält. Das heißt, und dieser Prozentsatz, der einbehalten wird, der geht dann an Google Shopping Europe, Schwesterfirma von Google, wird nicht für die Auktion um die Anzeigenplätze verwendet. Mhm. Das heißt, jeder, der das Google CSS, den Grundversorger, verwendet, weil er sich nie damit auseinandergesetzt hat, verliert einfach direkt mal so einen Prozentsatz seines Werbebudgets. Das verpufft einfach, geht zu einer Schwesterfirma von Google, wird nicht für die Auktion verwendet, ist einfach komplett weg. Wie hoch der Prozentsatz ist, weiß keiner ganz genau. Am Anfang waren es 20%, als das CSS-Programm gelauncht wurde. Inzwischen gehen die Branche davon aus, dass ein zweistelliger Prozentsatz ist, der nicht höher als 20% ist. Und das ist dann enorm. Die Shops geben ja locker siebenstellig, teilweise achtstellig im Jahr für Shopping-Ads aus, wenn dann gleich mal ein paar hunderttausend oder eine Million an irgendeinen Anbieter, wann das scheiße. Und als CSS-Anbieter und dann auch die Kunden von CSS-Anbietern, also unsere Kunden, müssen halt alle nicht diese versteckten Gebühren bezahlen.
Ah, okay.
Und dadurch entsteht dann einfach, dadurch das, was du gesagt hast, man kriegt dann bessere Preise, wenn nicht mehr ein Prozentsatz deiner CPCs abgezogen wird. Hier hast du halt einen CPC-Boost. Und das ist einer der Vorteile, den du hast, wenn du halt nicht Google CSS verwendest, sondern einen anderen CSS-Anbieter. Damit geben wir uns nicht zufrieden, werden wir wahrscheinlich später drüber reden. Das ist das, was man überbekommen kann. AdStrong macht jetzt noch ein paar Sachen on top, weil Online-Marketing, da geht es ja nicht um irgendwelche absoluten Vorteile, es geht nur um die relativen Vorteile. Es ist komplett wurscht, was du machst, du musst es immer in Kombination dazu sehen, was macht dein Wettbewerb. Und egal, was der macht, du solltest one or two steps ahead sein.
Ja.
Und deswegen gehen unsere Lösungen logischerweise auch one or two steps ahead, weil sonst, wenn du dort warme Semmeln gibst und ich sage, ich gebe dir auch warme Semmeln, reicht halt nicht. Ja, ne? Da muss das schon Leberkäs-Semmeln dann sein. Punkt.
Wir wissen ja auch, gute Kunden kaufen nicht nur preissensitiv, sondern kaufen natürlich auch einen Vorteil. Man kann manche Sachen nur über den Preis regeln, aber wir wissen alle, wir haben auch schon mal teurer getankt oder teurer Brötchen gekauft.
Aber auch, selbst wenn es am Ende vom Tag geht, es halt bei den Google-Auktionen die Anzeigenplätze hauptsächlich um das Ranking.
Ja.
Na, klar, das CPC einer der Faktoren. Aber am Ende musst du besser ranken als die anderen.
Fertig
aus. Ne? Punkt, du weißt ja selber aus deinem Business.
Gut, Ranking ist bei uns auch ein wichtiger Punkt im SEO. Lass uns mal, du hast gerade Two Steps Ahead gesprochen, lass uns mal drüber sprechen. KI. KI ist ein Riesenthema, ja. Und ich denke, das ist auch ein Riesenthema im Shopping. Was seht ihr da für Änderungen? Was passiert mit dem Kostendruck, den ihr seht? Was passiert? Was verändert sich insgesamt, ich sag mal so, mit KI und Google Shopping?
Also ich meine, da hat jeder seine Meinung, ne? Und keiner weiß ganz genau, was passiert. Ich habe meine Meinung. die kann ich gerne mal widerspiegeln. Die große Frage, die manchmal gestellt wurde, inzwischen nicht mehr so, aber ich würde mal sagen, letztes Jahr ist, hey, boah, jetzt gibt es ja überall KI in der Zeit, keiner interessiert sich mehr für Google, jeder fragt nur noch Perplexity, Anthropic, Gemini, ChatGPT, schlag mich tot. Brauchen wir überhaupt noch Shopping? Jetzt wird es überhaupt noch in einem Jahr geben. Gibt es überhaupt noch Affiliate? Das wird alles bald weg sein. Genau. Ne? So, das war so ein bisschen so die Frage und die Angst und wie man das so sieht. Und meine Sicht darauf ist, natürlich ändert sich die Art und Weise, wie wir Kaufentscheidungen fällen, drastisch. Auch die Art und Weise, wie wir interagieren, ne? um Tipps zu geben, Einkaufsberatung und so weiter, da verlagert sich viel in LLMs. Aber das zugrunde liegende Ökosystem dahinter, das bleibt meiner Meinung nach grob bestehen. Und damit meine ich, dass du auktionsbasiert für Klicks bezahlst. Mhm. Warum? AI betreiben ist wahnsinnig teuer.
Das ist teuer.
Bei jedem angekommen. Und da merkt man auch, wie der Sam Altman halt zu sich für nichts zu schade ist, um zu schauen, wo er irgendwie Kohle herkriegen kann. Und die anderen auch alle. Das heißt, AI zu betreiben ist wahnsinnig teuer. Du musst da einfach wirklich Kohle verdienen. Und das, was man am Anfang vielleicht gedacht hat, oh, das gibt's dann, ich weiß nicht, das finanziert sich alles darüber, dass ich $9 pro Monat an irgendeiner Fee bezahle. Also im B2C, im Consumer-Bereich, werden die AI-Modelle Geld verdienen müssen, was über diese Subscription-Fees hinausgeht. Ne? Und wer das nicht schafft, ich glaube, der wird einfach viel schwächer performen, als ein Competitor, der das sinnvoll bepreisen kann. Und ich glaube deswegen, in dem Moment, wo eine AI ein Produkt empfiehlt, weil du sagst, ich brauche einen neuen Grill, der soll was weiß ich was alles haben, ne? Und die AI sagt, das ist der Grill, der für dich der passende ist. Und dieser Grill wird von mehr als einem Shop verkauft. Es gibt zwei gleichwertige Angebote, die jetzt die AI geben könnte. Wird Geld fließen. Einer der Shops wird bezahlen und damit der Verkauf, die Transaktion zustande kommt. Und das Auktionsmodell von Google wird von vielen als das beste und wertvollste Geschäftsmodell ever gesehen. Es ist die Cash-Cow schlechthin.
Ja.
Die ist perfekt geeignet für diese neue Umgebung. Na? Und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass dieses Auktionsmodell auch den Einzug in LLMs finden wird. Es stellt nämlich sicher, dass die Tech-Konzerne, wieder hier zum Beispiel Don't Do Evil und so weiter, die positionieren sich ja so, dass sie von beiden Seiten das Maximum rauspressen.
Ja.
Die holen von den Advertisers das Maximum, die holen von Publishern das Maximum und deswegen sind sie auch die wertvollsten Firmen der Welt, weil sie an jeder Transaktion, wenn einer das Internet verwendet, verdient Google Geld. Und das geben die nicht auf.
Ja. Ja?
Und die werden es darüber migrieren und das werden die anderen auch machen, genau wie auch Amazon und Meta heutzutage PPC-Ads verwenden in ihren Ökosystemen. Das ist sozusagen meine Meinung. Was spricht dafür? Google hat im Januar in USA Shopping Ads in Gemini ausgerollt. Jedenfalls für manche Rubriken. Ich bin jetzt nicht in Amerika, deswegen weiß ich nicht, aber ich habe einige Beispiele online gesehen. Conversion-Raten von Shopping Ads in Google-Ergebnissen sind mehr als doppelt so hoch.
Krass.
Conversion-Raten von Shopping Ads in AI Content eingebettet. Also in Gemini gibt es mehr als doppelt so hoch. Und wenn da manche sagen, oh, jetzt wird er aber dann zukünftig nicht mehr ein CPC bezahlt, sondern ein CPO, ich glaube nicht. Doppelt hohe Conversion-Raten heißt, du zahlst da doppelt so viel für den Klick. Ist mal ganz so. Das Auktionsmodell regelt sich ja von selber. Und auch die Komplexität ist groß genug, dass du dafür so einen richtig, richtig schönen AdWords oder Ads-Manager oder Auktionssystem brauchst. Shopping-Ads steigen. Also beim letztes Quartal Google ist der Umsatz mit Shopping-Ads hochgegangen. Trotz oder vielleicht gerade wegen AI und auch dieser geplante Agentic Checkout da von OpenAI mit Shopify wurde auch zurückgerollt, weil sie gemerkt haben, da mit diesen 4%, was sie da flat nehmen wollten, kommen sie halt nirgends hin. Deswegen, meiner Meinung nach, ein auktionsbasiertes Werbemodell wird in LLMs integriert werden, eignet sich super, glaube ich, stellt sicher, dass die ihre Kohle verdienen. Und die ganze Infrastruktur so ausbauen können, dass dann am Ende vom Tag der Besitzer zu Hause einfach kostenlos AI nutzen kann, genau wie wir jetzt kostenlos Google nutzen können und Maps nutzen können und YouTube nutzen können und so weiter, dass er am Ende vom Tag werbefinanziert, was ja auch schön ist. Und um noch diese Brücke jetzt zu CSS, die wir davor gemacht haben, zu Ende zu schlagen. Und jetzt in Europa haben wir die Regulatorik und da stellt das CSS-Programm, was ja jetzt den ganzen Shopping Bereich betrifft, die Brücke da zwischen der amerikanischen technologischen Innovation und dem europäischen regulierten Markt. Ja? Genau. Und die gleichen Anforderungen, die da gelten für jetzt für Shopping-Ads, wo die Europäische Kommission halt eben sagt, die Anbieter hier müssen einen Fair Share of the Traffic bekommen, ne, im Shopping-Ads-Bereich, die leiten sich über den DMA genauso 1:1 eigentlich auch für den AI-Bereich ab.
Ja.
Das heißt, dass es hier ein bisschen langsamer und zeitverzögerter ist wahrscheinlich, aber dass wir über das, weil uns die EU-Regulatorik begleiten wird, wird uns auch das CSS-Programm noch begleiten.
Cool.
Und auch für die nächsten Jahre sehr relevant bleiben, wenn es um Shopping-Ads geht und dann wahrscheinlich auch um die Integration von Shopping-Ads irgendwann in Gemini.
Aber wie krass das eigentlich? Das heißt, das CSS-Programm wird dann den gleichen Vorteil, den man jetzt auf normalen Shopping auf Google hat, auch im
KI sein. Also ich glaube, es wird irgendwie, wie genau, weiß ich nicht. Also wie das dann technisch Google entwickelt. Aber die Anforderung, auch die jetzt gerade, oder AdStrong beteiligt sich da auch, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, an Lobbyarbeit. Also wir sind auch im Austausch mit der Europäischen Kommission, machen Vorschläge, wie halt Werbeformate aussehen können, die DMA-konform sind, weil es gibt aktuell einen Gerichtsbeschluss, der eben sagt, dass so wie es aktuell ist, ist es nicht okay. Also Google muss was ändern. Da bin ich auch engagiert und schaue dahin. Und wie das dann genau für AI ist, ich glaube nicht, dass es dann irgendwie so eine CPC-Einbehaltungsthematik gibt, weil es gibt nicht das Äquivalent von Google Shopping Europe, diesem Grundversorger, den es im Shopping-Bereich gibt. Das gibt es nicht für, das gibt es oder noch nicht im AI-Bereich. Deswegen, wie genau das läuft, weiß ich nicht. Aber das Credo von der Europäischen Kommission ist, CSS-Anbieter müssen mehr Traffic bekommen im Moment. Dafür werden ein paar Änderungen gemacht. Und auch wenn deswegen dann Shopping-Ads in Gemini integriert werden, wird sicherlich, sind die Anforderungen eigentlich die gleichen, dass die europäischen CSS-Anbieter davon auch einen Share bekommen müssen, wie auch immer das dann genau aussieht. Aber insofern, was für mich einfach das Wichtige dann ist, weil das ist das, was mich interessiert hat, ist das CSS-Programm alter Hut, der bald keinen mehr interessiert, oder ist es etwas, wo es sich immer noch lohnt, auch wenn man jetzt spät dran ist oder was auch immer, zu investieren, zu sagen, ja, da muss ich das Maximum rausholen, da will ich mich richtig gut aufstellen. Und da sage ich, ja, ist komplett zukunftssicher. EU-Regulatorik ist ultra langsam. Ne? Ja. AI is here to stay. Das heißt, ja, es bleibt relevant. So, das ist cool. Dann sozusagen das Resümee, was ich da gezogen habe.
Ja, super spannend. Hast du eigentlich einen Einblick schon in, wie Ads ausgespielt werden, zum Beispiel auf Gemini oder beziehungsweise auch auf ChatGPT? Weil ChatGPT wollte ja Paid Ads einführen, also auch normale Paid Ads einführen für kostenlose User. Hast du da irgendwas gesehen? Und weil mich würde vor allen Dingen interessieren, wie du dort das einschätzt mit dem Vertrauen, also wie das Vertrauen auch teilweise verloren gehen kann durch, ich sag mal, schlechte Ads, weil Google hat sich sehr, sehr viel Mühe da drin gegeben, den Google-Index, der auf Suchmaschinenoptimierung basiert, extrem gut zu gestalten, sehr vertrauenswürdig. Und die Ads sind auch aber einem Qualitätsstandard natürlich unterzogen, Shopping natürlich auch, sodass extrem hohes Vertrauen herrscht. Und ich habe immer die Befürchtung gehabt, dass wenn ChatGPT Ads einführt und die sind nicht sensationell gut, dass sie dann sehr viel Vertrauen verlieren gegenüber ihrer Suche oder gegenüber ihrem Antwort-LLM-System, während zum Beispiel ein Google natürlich, wenn sie sowas aktivieren, gleich auf ihre Datenbank mit Millionen von Advertisern zugreifen können und sofort eine sehr hohe Qualität haben. Ja. Und dann natürlich bezogen auf Shopping-Bereich würde mich auch mal interessieren, warum hat denn eigentlich ChatGPT diesen Checkout-Rollout zurückgezogen? Das finde ich auch mal ganz spannend.
Also ich muss sagen, bei Rollout zurückgezogen, weiß ich es nicht und ich glaube auch nicht, dass das, was die dann sagen, als offizielles Statement, dass das der wahre Grund ist. Deswegen ist es reine Mutmaßung. Aber ich glaube, dass sie selber schon gesehen haben, dass es halt nicht Sinn macht, auf einen Kuchen zu verzichten, wenn die ganzen Wettbewerber nicht auf diesen Kuchen verzichten. Du hast halt wahnsinnig hohen Kostendruck. Vielleicht hat er sich, als er das angeleiert hat, noch gedacht, boah, wir sind da der Platz hier, alle anderen sind viel schlechter, als wir jetzt merkt auch, nee, die anderen haben aufgeholt. Die graben ihm an allen Stellen das Wasser ab. Gemini Market Share wächst, Anthropic Market Share wächst, ChatGPT Market Share sinkt. Die brauchen Kohle. Gerade im B2C-Bereich muss das wahrscheinlich bei Werbung finanzieren. Ich beobachte ChatGPT nicht so eng, weil ich tatsächlich nicht mehr ChatGPT als Default nutze. Wir haben uns natürlich auf alle möglichen Listen da setzen lassen als Technologiepartner, wenn die da irgendwas anfangen und einführen. Ich glaube aber prinzipiell erstmal, dass du, das Wichtigste ist mal, was empfiehlst du? Wenn das, was ich dir empfehle, geil ist, das ist geil, und wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Zweitrangig ist es, ob ich für die Empfehlung bezahlt werde. Mhm. Punkt. Lieber kriege ich eine geile Empfehlung, für die das LLM bezahlt wird, als ich kriege eine schlechte Empfehlung, die kostenlos ist.
Klar.
Das heißt, ich sehe erstmal und ich glaube, so sehen das, so hat das ja Google auch gesehen und das sieht es ja auch bis heute so, ne? Dieser Quality Score, den Ads haben, der im Wesentlichen sagt, wie relevant ist denn die Ad für dich, unabhängig davon, was jemand dafür bezahlt, ist ja einer der Haupttreiber für die Ausspielung von Ads. Das heißt, und ich gehe davon aus, dass da alle, die haben alle die Daten, die lassen dann alle ihre Cookies oder whatever dann einbinden in den Checkout-Prozess, um genau zu wissen, wenn dann jemand da auf die Ad geklickt hat, hat er auch gekauft. Und das ist ja dann eines der besten Kriterien, um zu sehen, ob das eine relevante Ad war. Ne, hat er, wenn nie jemand kauft, dann war es offensichtlich keine gute Ad. Aber das ist ja, also im Wesentlichen, das Wichtigere ist die Relevanz der Empfehlung. So, dass es eine gute Empfehlung ist oder nicht eine weniger gute Empfehlung ist. Das ist das, wofür dich Nutzer lieben, genau, oder hassen, ja, werden. Ob du dich aber bezahlen lässt oder nicht, ist irrelevant. ChatGPT hat so eine große Marktdurchdringung, dass sie wahrscheinlich für jede Empfehlung, die sie aussprechen, wenn es ein transaktionsbasierter Service oder oder Produkt ist, jemanden haben, der bereit wäre, dafür zu bezahlen.
Wahrscheinlich schon.
Vielleicht gibt es dann noch 10% Inventar, was sie nicht verkaufen kriegen oder was sie kostenlos rausgeben. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen.
Aber meinst du nicht, dass die mega lange brauchen, um die Inventargröße aufzubauen, die Google schon hat?
Ja klar, also ich glaube, die spielen von hinten und man darf nicht, ja, unterschätzen. Das eine Game ist, dass du sagst, ich habe hier so ein LLM, was irgendwie sinnvolle Antworten liefern muss und gleichzeitig keine Geheimnisse ausplaudert und politically correct und tralala bla bla bla. Und dann hat ja Google und wahrscheinlich dann auch noch Microsoft ein bisschen und Meta auch ein bisschen, haben ja eine riesengroße Ad-Technology, wo Google ja seit 10, 15 Jahren AI gemacht hat, um das so weit zu bringen. Und deswegen sehe ich da auch an Google wirklich, die haben sich richtig, richtig stark positioniert. Aber ich glaube, OpenAI wird aufholen, weil wenn die User haben, die ChatGPT verwenden, dann können sie anfangen, die User zu monetarisieren. Die werden anfangen, wo auch immer sie anfangen, werden das Playbook kopieren, gehe ich davon aus, ne? Und dann werden sie ihre eigenen Daten aufbauen und die lassen sich jetzt halt schön in den Checkout rein integrieren, was alle machen, damit du auch sehen kannst, dann wie gut waren denn die Ads, weil du erkennen kannst, wie viele Leute haben denn gekauft und die Conversion-Rate hinauf zum Kauf ist halt ein sehr starker Qualitätsindikator auch für die Ads vorne raus.
Klar, Vollgas.
Das deswegen, ob du bezahlt wirst oder nicht, glaube ich, ist egal. Du musst die Relevanz hinkriegen und wenn du die Relevanz hinkriegst, dann kannst du dich für eine relevante Empfehlung auf jeden Fall bezahlen lassen. So, genauso wie es Google die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Warum das nicht geklappt hat, ich glaube, genau, das hatte ich ja schon beantwortet. Ich glaube, du brauchst nicht freiwillig auf einen Kuchen verzichten. Ne? Und das will OpenAI auf keinen Fall. Und ja, also ich sehe wirklich der Druck ganz klar hin zur Monetarisierung. Die Kosten sind extrem hoch. Und insbesondere im B2C, im Consumer-Bereich, wo die Leute gewohnt sind, es kostenlos zu kriegen, muss es ihnen kostenlos geben. Und wenn es einer schafft, halbwegs kostenlos zu machen und ChatGPT will dafür $9 oder $20, egal was, dann gehen die zu dem Kostenlosen und der monetarisiert es über Werbung, fair enough, hat keiner was dagegen. Du hattest noch gefragt, wie das aussieht. Ich hatte nur halt die von Google veröffentlichten Demos gesehen aus Amerika. Das war dann einfach ganz organisch, also überhaupt nicht schwierig. Du hast halt eine Anfrage gehabt, die war produktbasiert. Ich glaube, die Demo, die ich gesehen habe, ging es um den Teppich, wo sie sagt, ja, ich brauche einen Teppich, bla bla bla, Webmuster, irgendwas. Dann hast du halt unten drunter halt Shopping-Ads mehr oder weniger gesehen.
Ja, also wie sonst auch wahrscheinlich, ja.
Aber halt, du musst es halt nicht eingeben, keine Ahnung, die Jitin oder irgendwie eine Kurse, sondern hast einfach gesagt, hey, ich brauche das, bla bla bla. Beschreibst es halt, das ist das Geile an den AIs, du kannst einmal mit dem reden. Eigentlich ist der AI das, was alle immer versucht haben, diesen Kaufberater. Eben. Ist ja der perfekte Kaufberater. Ja. Und dann fragst du ihn fünfmal hin und her und sagst, nein, soll aber, ich weiß nicht, was haben und 1,80 Meter nur und ich kann nicht mehr als 300 Euro bezahlen oder whatever und dann du ballert er die Ads halt rein. Fertig aus, wie du es gewohnt bist. So sehen ja auch Produkte, du bist ja auch gewohnt, dass die Produkt dir auf Google in diesem Format präsentiert werden.
Das ist auch genial.
Kein Problem.
Ich habe das viel bei ChatGPT so gesehen, dass die Produktempfehlungen halt auch teilweise von Amazon eingeblendet worden sind, richtig schön mit Bild und so. Das fand ich schon cool, habe da drauf geklickt. Teilweise waren die Links dann nicht verfügbar und so.
Ja.
Weil man merkt schon die Halluzinationen, die so ein LLM dann schon hat. Aber das wird ja immer und immer und immer besser. Aber was ich total oft nutze,
die haben halt noch keine Werbeplattform. Ich glaube, die haben halt noch nicht so ein Google Ads.
Genau.
System oder Meta-Ads oder whatever, die haben halt noch
keine eigenen. Auch keinen guten Crawler jetzt im Vergleich zu Google, ne?
Ja, ja.
Was ich aber oft mache, ist, ich frage halt so, hey, was ist das beste, also ich sage meine Anforderungen, so wie du es gerade gesagt hast, und was ist das beste Produkt in dem Bereich? Und gibt er mir halt irgendeine Antwort. Und das ist zumindest mal ein Startpunkt, wo ich mal recherchieren kann.
Ja.
Ich glaube, das nutzen echt so viele Leute mittlerweile.
Ja.
Voll. Und wenn du überlegst, der KI-Modus auf Google ist kostenlos, das ist total crazy, ne? Also, dass der einfach kostenlos ist.
Ja, voll. Die können sich einfach leisten. Die haben so viel Kohle.
Ja. Also, und die haben ja quasi auch einfach mal später angefangen und holen jetzt natürlich massiv auf. Und ich bin mal super gespannt, wie es bei Claude ist, weil Claude kriegt halt sehr, sehr gute PR gerade. Und weil sie halt auch ein sehr gutes Modell haben. Und wir
nutzen. Die sind halt einfach auf einer anderen, die sind nicht auf dem Consumer-Markt.
Genau.
Die sind auf dem Enterprise-Markt. Und auf dem Enterprise-Markt ist normal, dass du bezahlst und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Playbook. Und ich glaube auch, dass da andere Regeln gelten. Also es kann auch sein, dass die ganzen Ads und so weiter alle auch in den Enterprise-Markt kommen und vielleicht kommen die auch dort, wo es Sinn macht, kommen die auch rein. Aber du brauchst da diesen Default nicht. Diesen Default brauchst du bei der riesengroßen Menge an Leuten, die einfach ganz normal im Internet AI suchen und du hast Tokenkosten und du musst die Tokenkosten refinanzieren. Fertig aus. So. Und entweder im Enterprise-Setting zahlen die für die Tokens, aber im Consumer-Bereich halt nicht. Und im Consumer-Bereich ist aber keiner gewohnt, Geld dafür zu bezahlen. Fertig aus. Once for free.
Siehst du denn das Monopol von Google ein bisschen angegriffen im Vergleich zu früher? Jetzt ja. So mit ChatGPT,
Gemini? Ja, weil sie halt auf der Suche halt einen Marktanteil von was? 93%?
Keine Ahnung, 95, glaube ich sogar.
Ja, davon, irgendwas. Also ridiculously high. Den haben sie in der AI-Welt nicht mehr. Das finde ich erstmal gut. Weil wenn du so eine ungleichmäßige Verteilung hast, ist es immer schlecht im Wettbewerb. Voll. Aber ich sehe im Moment nicht, dass es irgendjemand das streitig machen kann von dem gesamten Tech-Stack, der dann wirklich ja bei denen Google stellt Chips her, Google hat Data Center, Google hat ein Modell und Google hat Marktzugang. Ne? Und die anderen haben alle nur eins davon.
Genau. Gefühlt.
Also, da bin ich Google bullish. Punkt. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht auch insbesondere bei OpenAI, weiß ich es nicht, weil die halt echt riesig sind.
Ja.
Aber für kleinere LLMs, aber das ist jetzt einfach komplett vage, kenne ich mich technisch nicht aus, aber können wir auch vorstellen, genau wie Google halt mit AdSense ja dann sozusagen ihre Ad-Technologie tausende von Seiten zugänglich gemacht hat, dass halt Google auch sagt, okay, gut, wir schauen, dass wir irgend sowas haben, wo du in dein LLM halt Google Ads reinballern kannst, genau wie du meintest gerade, dass da OpenAI Amazon Ads angezeigt hat, was ja dann für die relativ einfach ist. Vielleicht lizenziert der Google seine eigene Ad-Technology und dann findest du ihn in allen möglichen LLMs. I don't know. Macht vielleicht auch keinen Sinn. Vielleicht wollen die alle auf Gemini zwingen. Who knows, aber.
Ja, genau. Ich glaube, für OpenAI macht es Sinn, von der Marktbewertung her selber zu wachsen und selber versuchen, das aufzubringen. Es wird nur, man sieht das ja, selbst wenn alle wissen, dass die Ads anbieten, wird es Jahre dauern, bis die sich alle bewegen, um da wirklich Ads zu schalten. Und deswegen, das Interessanteste ist eigentlich, ich habe mich auch viel mit Google Ads beschäftigt. Google Ads hatte früher immer die Partner und Networks immer mit drin. Also Default activated. Ja, das heißt, du hast deine neue Google Ads-Kampagne geschaltet. Das ist nicht shopping-spezifisch, sondern allgemein. Und da waren alle Partner mit aktiviert. Das haben sie auch immer schön schwammig formuliert, was das ist. Ne? Aber es war so das normale Netzwerk, ne? Suchnetzwerk, Display-Netzwerk und dann unten noch Partners und Friends.
Ja,
und
so. Ja, ja.
Ne? Und da war ja alles drin.
Ja.
Oh, alles drin. Alles drin. Das konntest du dir aktivieren. Das ist jetzt irgendwann Opt-out geworden. Und jetzt, glaube ich, in den neuen Sachen kannst du es sogar gar nicht mehr so genau trennen, aber es ist nicht mehr automatisch Opt-in. Aber da waren natürlich einfach unfassbar günstige CPCs dabei, aber auch unfassbar schlechte Conversions dabei. Und ich finde es einfach so spannend, wenn man sich das anschaut, dass ein Google selber mit einem Klick einfach einen riesigen Markt aktivieren kann. Und das ist halt das, was ChatGPT oder OpenAI noch fehlt. Ich glaube, sie brauchen da lange hin, aber sie sind natürlich groß genug, das muss man sagen. Sie sind so groß, haben so eine Marktmacht, würde ich sagen. Also die Brand ist auch so bekannt. Das ist so, wir sagen ja, wenn wir suchen, sagen wir googeln. Das sagt ja lustigerweise die Generation Alpha nicht mehr. Aber ich glaube, Synonym für wie so Golfklasse ist dann aber auch ChatGPT mit dem Thema LLM momentan noch. Ich glaube, was wird sich
verändern? Glaubst du wirklich, dass das neu ist? Also ich hatte das Gefühl, so vor ein, zwei, insbesondere vor drei Jahren.
Ja, da war es.
Dann alle war ChatGPT. ChatGPT. Und jetzt gibt es halt viele gute andere. Wahrscheinlich bin ich in meiner kleinen Tech-Bubble drin, wo dann halt jeder dauernd irgendwie nutzt was Neues und Grog hier und was ich was da. Wahrscheinlich ist es bei denen, die außerhalb dieser Tech-Bubble sind, leben und sich nicht jede Woche fragen, was jetzt das hotteste Modell gerade ist. Die machen wahrscheinlich einfach ChatGPT und sind froh, dass die sich das angewöhnt haben. Und das machen sie jetzt auch. Kann sein, aber ich habe das Gefühl, dass dieses ChatGPT ist nicht mehr das Nonplusultra, seitdem irgendwie Google irgendwann geschafft hat, ein halbwegs sinnvolles LLM dahin zu setzen. Also die haben ja ein paar Anläufe gebraucht mit ihrem schwarzen George Washington und so weiter und so fort. Das waren halt so ein paar Rohrkrepierer. Aber jetzt ist es so, wenn du irgendwas googelst, was eine Frage ist, kriegst du halt direkt in Google-Suchergebnisse sinnvolle AI-Antwort. Und deswegen, ich glaube nicht, dass ChatGPT so das Nonplusultra jetzt.
Was nutzt denn du?
Bleibt. Ich nutze tatsächlich sehr viel Gemini im Default. Und ein bisschen ChatGPT. Wir haben in der Company, nutzen wir Claude. Haben halt sozusagen Claude Pro. Aber das nutze ich gar nicht so viel. Ja, so weiß, wahrscheinlich auch, weil ich ein Gewohnheitstier bin oder dann einfache Anfragen habe, die Mitarbeiter, die dann so komplexere oder Agentic Use Cases haben, arbeiten damit Claude.
Es gibt ja auch immer Sachen, die funktionieren sehr gut dann auf dem einen System und auf dem anderen nicht so gut, ja. Und dann macht man das halt so. Mich würde noch was anderes interessieren, und zwar haben wir hier immer die Theorie und sehen das natürlich auch in der Praxis auch, dass natürlich, wir machen natürlich viel Suchmaschinenoptimierung, und Suchmaschinenoptimierung ist quasi so ein Invest und dann wächst es fortlaufend wie ein ETF, ja. Und bei Ads ist es durchaus ein bisschen anders gestaltet. Das heißt, du you pay to play, ne? Du bezahlst die ganze Zeit, damit du spielen darfst und kriegst natürlich auch sehr gute Ergebnisse, auch instant, was natürlich auch der Preis dafür ist, was völlig in Ordnung ist. Was wir aber sehen, ist, dass die CPCs sich vor allem immer nach oben entwickeln. Mhm. Natürlich, weil der Markt immer voller wird, die Lücken im Inventar schließen sich, das heißt, es gibt auch fast keine Opportunities mehr. Man muss reingehen und sagen, okay, ich bin bereit, das auszugeben, mein Produkt und Landingpage, alles ist mega optimiert, damit ich überhaupt mitspielen kann. Jetzt meine Frage an dich ist, vor allem da, wenn man sich das, wurde auch gesagt, dass das Google Shopping einer der wichtigsten Kanäle ist.
Ja.
Wie kann man da jetzt noch mitspielen, wenn man, sag ich mal, sich gerade überlegt, okay, man macht Google Shopping vielleicht schon oder will wieder reinkommen als E-Commerce-Player? Wie kann man da jetzt noch, ja, geil mitspielen?
Bevor ich das beantworte, kurze Rückfrage an dich. Wenn du sagst, CPCs gehen nach oben, gehen konstant nach oben, in welchem Zeitraum hast du das beobachtet? Immer oder jetzt in den letzten 12 bis 24 Monaten?
Na, ich würde sagen, also während Corona waren sie ja sehr niedrig dann plötzlich und danach sind sie immer hochgegangen. Und was wir auch immer gesehen haben, ist jetzt auch in anderen Bereichen, wo wir auch aktiv mitgeboten haben, dass wir immer mehr gezahlt haben dafür.
Ja.
Und zwar auch mehr für die Conversion.
Ja.
Also wir haben ja auch Performance-Marketing durchaus gemacht.
Ja.
Und da haben wir es gesehen, dass es immer teurer wurde und wir irgendwann outpriced waren. Was auch okay ist, das ist ja völlig in Ordnung.
Ja.
Da muss man halt nachlegen und das Angebot schärfen. Aber das haben wir einfach nur gesehen, dass, und ich rede ja auch mit vielen Performance-Marketern, die auch im Affiliate-Bereich viel sind und die meinen auch alle, und es geht aber auch da um Meta, fairerweise auch, dass sie teilweise jetzt 300 Euro CPMs zahlen und das aber völlig okay ist, weil sie auch die Conversions bekommen.
Ja.
Weil sie mussten dementsprechend halt alles anpassen, das ganze Angebot anpassen und die Preise anpassen, damit das noch profitabel ist.
Ja, also erstmal ganz kurz meine Beobachtung, dann sage ich gerne ein paar Sachen, die man da tun kann. Dass die CPCs gefühlt nach oben gehen, kann ich auch sagen. Oder bestätigen. Für mich ist es nicht immer so, sondern insbesondere sagen wir mal in den letzten 2 Jahren. Dafür gibt es sicherlich einige Gründe, aber ich glaube, einer der, weil wir jetzt eben darüber gesprochen haben und auch hier Marketing meets Technology, ne, geht um AI und solche Sachen und jetzt nicht um chinesische Billighersteller. Einer der großen Gründe ist sicherlich, dass viel des Traffics abwandert zu LLMs. LLMs ad-mäßig aber noch nicht enabled sind.
Mhm.
Das heißt, du hast so ein temporäres Vakuum, wo dir, durch AI ist ja der Kuchen erstmal viel größer geworden.
Mhm.
Wenn ich überlege, was für Sachen ich heutzutage sozusagen in AI frage, das sind ja, ich würde mal sagen, 2/3 der Fragen hätte ich früher nicht gestellt. Da hätte ich selber angefangen zu recherchieren und hätte unten vom Stöckchen zum Steinchen und hätte es sein gelassen. So, ne? Und jetzt frage ich ganz viele Sachen, die ich davor nicht gefragt hätte. Aber trotzdem auch die Sachen, die ich vorher vielleicht schon gegoogelt hätte, gehen jetzt zu einem LLM. Das heißt, ich habe weniger Nachfrage und die Nachfrage verlagert sich auf einen anderen Marktplatz, aber das ist eben noch kein Marktplatz. Ich kann auch noch keine Werbung schalten. Das heißt, wir haben eine temporäre Situation. Bevor jetzt nicht sozusagen die Ads in die LLMs integriert werden, habe ich so ein bisschen so einen Squeeze-Out. Und ich glaube, das ist schon einer der Treiber der höheren CPCs. Und ich glaube, dass sich die Situation wieder entspannen wird, wenn du halt eben Gemini, halt Shopping-Ads oder Search-Ads, was auch immer, in Gemini oder in OpenAI oder sonst wo integriert werden. Das sozusagen erstmal so nochmal die Brücke zum vorigen Thema. Dann, was kann man machen? Meiner Meinung nach, wie gesagt, du musst immer one step ahead sein auf den verschiedenen Bereichen, die du machst. Ne? Und da, das ist ja jetzt das, was wir bei AdStrong, genau machen. Unsere Lösungen und Services enablen ja sozusagen als führende Companies, also wir arbeiten hauptsächlich mit Agenturen und mit Online-Shops und mit ein paar SaaS-Companies. Also zu unseren Gruppen gehören, also zu unseren Kunden gehören kleine Ein-Mann-Freelancer-Agenturen bis hin zu irgendwie Jung von Matt oder der WPP Media, was die größte Agenturgruppe der Welt ist. Ne? Und bei den Shops genauso. Wir haben ganz, ganz, ganz kleine Shops, die wahrscheinlich aus dem Wohnzimmer oder so irgendwo betrieben werden. Und wir haben aber auch, zu unseren Kunden gehört auch Lego und Disney dazu. Ne? Das heißt, ich würde mal sagen, von dem Produkt, was wir anbieten, ist halt, du musst nicht eine bestimmte Größe haben, du musst nicht eine bestimmte Professionalität haben, sondern egal, was dein Setup ist, du kannst dazu packen, um mehr Erfolg auf Shopping-Ads zu haben. Ne? Und wenn es okay ist, würde ich sozusagen jetzt die Lösung erklären. Das ist dann gleichzeitig so ein kleiner Pitch sozusagen. Ne? Aber es ist ein informativer Pitch, da können die Zuhörer was lernen. um zu sehen, was man sozusagen bei Shopping-Ads, jetzt in dem Bereich, wo ich mich wirklich gut auskenne, machen kann. Ne? Und dann gibt es noch
Fachexperten für
Tracking und so, dann kann man noch andere fragen.
Ja, ich glaube, es ist sehr hilfreich, weil ich hatte vorhin auch mit einem Kunden gecallt und wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass ich dich gleich im Podcast habe zum Thema CSS. Ich meinte, das ist super spannend, die machen CSS, aber er meinte, sie nutzen halt das Standardsystem.
Ja, genau.
Und ihm war auch gar nicht klar, dass es da noch Vorteile gibt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich
frage den
Ingmar auf jeden Fall.
Da bin ich der Opinion-Leader.
weil er fand es halt super spannend. Ich meine, die geben auch, ich glaube, die geben auch auf CSS auch bestimmt im Monat einen sechsstelligen Betrag aus. Ja. Also wie viel, aber ja,
viele.
Und das lohnt sich ja sofort.
Also im Wesentlichen, genau, wenn du halt Shopping-Ads schaltest, solltest du einen CSS-Anbieter nutzen. Wenn du keinen nutzt, bezahlst du eben an den Wegelagerer Google Shopping Europe und teil deines Werbebudgets verpufft einfach, ne, so. Mhm. Und dass du einen fremden CSS-Anbieter nimmst, das ist sozusagen No-Brainer. Und das war vielleicht auch so ein Wettbewerbsvorteil, sagen wir bis 2021. Weil dann warst du einer der wenigen, die es getan haben. Und dann hast du bessere CPCs als Wettbewerber bekommen. Super. Jetzt ist es aber der Status quo. Die meisten machen das. Und deswegen gibt dir das keinen Vorteil mehr. Es gibt, egal in welcher Nische du tätig bist, immer 1, 2, 3 Wettbewerber, die auch ein CSS nutzen. Und dann hast du im Vergleich zu denen wieder das gleiche Equipment. Und damit keinen relativen Gebotsvorteil mehr. Ne? Ob alle 20% Discount bekommen oder keiner 20% Discount bekommt, die Marktsituation ist identisch. Jetzt ist es so, dass das, wo AdStrong eine Stufe weitergeht und wo wir die Innovator sind mit dem Produkt, was wir erfunden haben, ist, dass wir unsere Kunden nicht das AdStrong CSS anbieten, sondern wir machen sie selber zu CSS-Anbietern. Mhm. Warum ist es spannend? Weil Google gibt den CSS-Anbietern die Privilegien. Und einige der Privilegien kannst du gar nicht weitergeben. Ne? Also der eine Vorteil des CSS-Anbieters ist ja, du musst nicht diese versteckte Gebühr bezahlen an Google. Okay, check, kannst du überall bekommen. Dann ist der zweite Vorteil aber, und das ist so ein bisschen anders für Agenturen und für Shops, also wir machen sowohl Shops zu CSS-Anbietern, egal ob die nur einen Shop haben, auch eine Agentur, die nur ein Merchant Center hat, ganz egal. Das erste Thema ist, du bekommst als CSS-Anbieter kostenlosen Traffic von Google geschenkt. Denn dieser Textlink unten in den Shopping-Ads, wo von CSS drin steht, der verlinkt nicht wie die Ad auf das Produkt, was auch immer, und man muss auch kein CPC dafür bezahlen, sondern der verlinkt zur Preisvergleichsseite des CSS-Anbieters. Und der ist kostenlos von Google. Das sozusagen entsteht durch das Gerichtsurteil. Ne? Und normalerweise, und da kann auch jeder mal einfach seine Shopping-Ads anschauen, wenn du da draufklickst, dann wirst du sehen, dass auf den Landingpages dahinter deine Produkte nicht zu finden sind. Mhm. Warum? Weil natürlich alle großen CSS-Anbieter diesen Traffic, den sie von Google geschenkt bekommen, verkaufen. Über Ads und Sponsored Listings. Würde jeder so machen. Ne? Ist auch ganz klar. Und warum sollten sie dir den Traffic kostenlos geben? Geben sie nicht, nur weil du deren ihr CSS benutzt. Vielleicht findest du deine Produkte da, dann, weil sie über Awin oder irgendein anderes Affiliate-Netzwerk wiederum eingebunden sind. Auch bei Google Shopping Europe, auf der Seite dahinter, wenn du Google verwendest, wirst du dein Produkt nicht finden, im Ads-Bereich vielleicht, aber dann zahlst du wieder ein CPC. Und wir haben unsere Lösung so programmiert, dass auf der CSS-Seite, ich mache ja für dich dann deine eigene CSS-Seite mit deinem Logo und deiner Brand und deinem Look and Feel, deinen Farben und so weiter. Und da sind halt fast nur deine Produkte drauf. Mhm. Das heißt, dieser ganze kostenlose Traffic, der durch diesen von CSS-Link entsteht, der geht auf dein eigenes Produktinventar und ist für dich tatsächlich for free. Und bei den hohen Ad-Spends, die wir haben, reden wir normalerweise bei Shops und Agenturen vom Traffic in Wert von 5- bis 6-stelligen Eurobeträgen. Bei ganz großen sind es sogar teilweise 7-stellige Eurobeträge jährlich, die du hier kriegen kannst. Na, das ist natürlich ultra wichtig, wenn du durch den Google-Shopping-Maßnahmen einfach noch direkt kostenlosen Traffic on top bekommst, weil alle, die auf den Textlink klicken, mit Absicht oder aus Versehen, kommen auf deine Produkte statt auf die der Konkurrenz. Der zweite Vorteil ist ein Vorteil der ersten brauchst du immer. Kostenloser Traffic ist immer geil. Der zweite Vorteil ist, dass du als CSS-Anbieter nochmal Zugang zu exklusiven Google-Support-Ressourcen bekommst. Ne? Du hast halt ein spezielles Status über CSS-Anbieter oder vielleicht sogar CSS-Partner oder CSS-Premium-Partner. Und da kriegst du Zugang zu Google-Ressourcen, die gehen bis hin zu dedizierten technischen Ansprechpartnern, Tracking-Experten, Google-Account-Manager und so weiter, je nachdem, wie groß du bist. Aber auch das, was du direkt off the shelf bekommst, ist hilfreich. Insbesondere natürlich für Agenturen. Ja, die wollen natürlich für ihre Kunden immer da sein. Und insbesondere, wenn was schief geht, wenn was brennt, wenn du mit deinem normalen Ansprechpartner nicht weiterkommst, wenn dein Merchant Center suspendiert ist oder irgendwas, es ist ultra sinnvoll, noch extra Support-Ressourcen zu haben. Plus, wir als AdStrong haben natürlich den höchsten Status und wir machen dann diesen Google CSS Premium Partner Status für den Kunden zugänglich, haben das unzählige Mal erlebt, wirklich, wie wir Kunden bei Themen helfen konnten, wo sie mit ihrem normalen, herkömmlichen Google Ads Support nicht weitergekommen waren. Das ist halt eher so, ich würde mal sagen, so eine Versicherung, wenn mal was schief geht. Und das dritte Thema, das ist jetzt bei Shops und Agenturen, der dritte Vorteil ist bei Shops und Agenturen etwas unterschiedlich. Und zwar ist es, der CSS-Anbietername ist sehr, sehr sichtbar in den Ads. Sichtbarer als der Shopname. Du hast so einen Google-blau hervorgehobenen Link unten in den Shopping-Ads, während der Shop so ein hellgrau mittendrin irgendwo untergeht. Das heißt, der CSS-Anbieter ist nach dem eigentlichen Produkt die Partei, die am zweitstärksten vermarktet wird durch so eine Ad. Und das ist eine Sichtbarkeit, die ich einfach habe. Und diese Sichtbarkeit, die kann man ausnutzen. Auf zwei verschiedene Art und Weisen. Wenn ich eine Agentur bin, packe ich da meine Agentur-Brand rein. Das heißt, jede Ad-Impression von irgendeinem meiner Kunden wird zu einer Brand-Impression von meiner Agentur. Die Agenturen kriegen Millionen bis Milliarden kostenloser Brand-Impressions direkt im E-Commerce, ohne extra Arbeit, ohne extra Aufwand, ohne extra Kosten. Normalerweise für Agenturen die effizienteste und effektivste Möglichkeit, massiv Sichtbarkeit zu bekommen. Die sich natürlich am Ende vom Tag in Trust, in Bekanntheit, in Inbound Leads widerspiegelt. Das heißt, für Agenturen ist es ein strategisches Asset, sich am Markt zu präsentieren, ne, die Kompetenz in Shopping-Ads zu unterstreichen, in der nächsthöheren Gewichtsklasse anzutreten, aufzuleveln und wachsen und mehr eingehende Kundenanfragen zu bekommen. Bei Shops ist es so, dass wir normalerweise da dann diesen CSS-Namen so wie so eine Ad-Extension verwenden und da einmal ein relevantes Keyword reinpacken oder verschiedene relevante Keywords, die die Relevanz der Ad aufwerten. Denn am Ende vom Tag ist es so, dass dieser von CSS-Name deutlich sichtbar, ne? Sichtbarer als der Shop-Name. Und der wird ja im Normalfall verschwendet mit dem Namen eines CSS-Anbieters, der nichts mit der Suchabsicht von dem Suchenden zu tun hat. Ne? Und ein Keyword, CSS, so nennen wir das, das eine ist Agentur-CSS, dann das Keyword-CSS. Keyword-CSS ändert es. Ich nehme eben ein relevantes Keyword, was mit Zug zur Suchintention hat oder zum Suchbegriff hat, highlighte den in den Ads und steigere damit die Relevanz der ganzen Anzeige. Denn darum geht es. Und je relevanter die Anzeige, desto höher die Klickrate, desto höher am Ende vom Tag, desto höher die Relevanz, desto besser Quality Score, ja, und Klickrate. Natürlich, wenn die Klickrate hochgeht, ist es auch wiederum gut fürs Ranking, ist auch wiederum gut für den CPC. Und deswegen nehmen wir bei Shops eben nicht die Brand, sondern bei Shops nehmen wir normalerweise ein relevantes Keyword. Oder mehrere relevante Keywords. Ne? Du kannst ein Keyword nehmen wie, ich weiß nicht, was deine Rubrik einfach hat. Wir haben zum Beispiel viele Online-Apotheken, die verwenden normalerweise Apotheke. Na klar, wenn du Medizin kaufen willst oder also egal, ob es Aspirin ist oder was auch immer. Und dann hast du Ads und unter irgendeiner Ad steht, sagen wir AdStrong und unter einer anderen steht Apotheke.
Ja, das ist Apotheke schon besser.
Das ist einfach Apotheke besser. Ne? Das kannst du auch für alle Fachhändler, egal ob es Fahrradladen ist oder nehmen, wo du zeigen willst, du bist ein dedizierter Fachhändler. Du kannst da Sachen reinschreiben wie Deal, Bestseller und Sale, wenn dir gar nichts einfällt, um einfach so die Clickiness der Ad aufzuwerten. Da gibt es verschiedene Strategien, mit denen man vorgehen kann. Dann kannst du halt sagen, ey, für wenn du einen Schmuckladen, ich meine, so einen Schmuckladen, der nimmt halt für seine ganzen Ringe, steht halt Ringe. Für die anderen Sachen schreibt er Armbänder, für das nächste schreibt er Charms. Also du kannst da, und auf Englisch schreibt er noch was anderes. Also du kannst da wirklich halt schauen, dass du das für dich optimierst. Da geht es am Ende vom Tag Relevanzsteigerung in den Ads dadurch zu nutzen. Genau, und das sind dann zwei Arten, wie du das CSS nutzen kannst für Agenturen. Mit dem Branding, mehr eingehende Kundenanfragen und bei Shops Relevanzsteigerung. Zusätzlich, wie gesagt, gibt es den kostenlosen Traffic, den Google-Support und als CSS-Anbieter wird man auch mit seinem Produktkatalog in die organischen Ergebnisse seit dem DMA eingebunden, wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein. Früher gab es ja dieses Shopping-Tab. Das ist jetzt nicht mehr da. Da gibt es jetzt Products und Product-Websites oder Produkte und Produktseiten. Und es gibt auch in der organischen Suche, wenn du nach irgendwas suchst, was du anfassen und kaufen kannst, ja, gibt es diese Module, die da integriert sind. Mhm. Das ist sozusagen organischer Traffic, der den CSS-Anbietern zugutekommt. Und wenn du ein eigenes CSS hast, kannst du da dann auftauchen.
Ah.
Und das ist dann auch nochmal organischer Traffic, den du kriegen kannst. Ich sage das als Letztes, weil es ist nicht so ewig viel. Aber nee, trotzdem, wieder alles hilft. Ja, ne? Du musst ja nicht der Beste sein, du musst ja nur besser sein als der Wettbewerber. Dann kannst du ihn outcompeten und dann kannst du signifikant mehr Traffic abgreifen.
Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich.
Und das sind sozusagen die Gründe, wo du mit einem eigenen CSS im Vergleich zum Fremd, warum die Leute zu uns kommen. Ne?
Ja, klar.
Mit einem eigenen CSS kannst du am Ende vom Tag, wenn du die ganzen Sachen zusammenzählst, wirklich deine Shopping-Ads aufs nächste Level heben und nachhaltig wachsen. Ne?
Jetzt habt ihr das ja wahrscheinlich getestet.
Ja.
Da würde mich einfach mal interessieren, wie sich das conversion-technisch dann verhält.
Also, ich muss da ein Disclaimer machen, dass wir keinen Zugang zu den Google-Ads-Accounts unserer Kunden haben. Das heißt, die eigentlichen Performance-KPIs sehen wir nicht.
Okay.
Ja? Wir haben ein paar Partnerschaften und wir haben halt, ich würde mal sagen, qualitatives Feedback.
Mhm.
Im Keyword-CSS-Bereich. Da haben wir über unsere Partnerschaften, wo wir Case-Studies gemacht haben, CTR-Uplifts gehabt zwischen 11% und 27%. Es gibt auch die Cases, wo es im Rauschen untergeht. Also es gibt auch Cases, wo Kunden sagen, hey, boah, ich kann es nicht sauber messen.
Ja.
Das kann daran liegen, dass es halt ein Kunde ist, der halt 5 Sachen auf einmal ändert. Ja. Nein, die meisten, es ist so ein hochdynamisches Umfeld. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich lasse jetzt labormäßig alles gleich und ich mache nur eine Anpassung. Also das Wetter ändert sich, die Preise des Wettbewerbers ändern sich, das Produkt, alles ist dauernd, P-Max macht sowieso, was er will. Und dann änderst du halt das. Das heißt, manchmal geht's im Rauschen unter, ne? Muss ich auch sagen. Aber wir kriegen auch schon regelmäßig Feedback. Ich würde mal sagen, das Feedback, was wir am meisten von unseren Kunden kriegen, sind CTR-Anstiege zwischen 15% und 19%.
Was?
Roundabout. Wir haben auch schon Sachen gehört, die drüber sind. Und wie gesagt, wir haben auch schon Sachen gehört, die drunter sind, beziehungsweise wo man es nicht richtig messen kann im Rauschen. Das fürs Keyword CSS. Beim Agentur CSS mit dem Branding. Branding ist per Definition schwerer zu messen. Aber hast du dich mal gefragt, warum die größten Brands der Welt, also Nike oder Apple, so viel für Branding ausgeben?
Nee.
Weil die Features erklären müssen? Nee, um Produkte zu kommunizieren? Nee. Sichtbarkeit ist der Schlüssel, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn ist in der Marketingwelt genauso wahr wie sonst im Leben auch. Du musst einfach kontinuierlich in den Köpfen deiner Zielgruppe bleiben, damit die sich bei ihrer nächsten Kaufentscheidung für dich entscheiden.
Ja.
Und deswegen gehen sie für Branding aus. Und es gibt so viele Studien bei diesen großen Companies, die sind eigentlich so Login, weil wenn die aufhören, die Branding-Ausgaben zu tätigen, fangen die Leute an, woanders einzukaufen. Und genauso muss es sehen bei der Agentur. Klar, es ist jetzt nicht so, dass, wenn jetzt mein Agenturname da steht, jetzt auf jeder auf einmal denkt, ich brauche eine Agentur. Nee, aber du bist die ganze Zeit in den Köpfen deiner Leute. Und eine Agenturdienstleistung ist halt nicht irgendwie ein Flaschenöffner, eine Commodity, wo es mir egal ist, von wem ich die beziehe, sondern es ist mir extrem wichtig, von wem ich sie beziehe. Und wenn dann dich jemand schon immer und immer wieder gesehen hat und immer wieder auf dem Radar hat und jetzt ist bei ihm der Moment, wo er mit seiner aktuellen Agentur unzufrieden ist oder wo er eine neue Agentur braucht, dann wird er schneller an dich denken. Er wird dir eher vertrauen, wenn er 5 Webseiten anschaut und dich schon ein paar Mal gesehen hat. Oder auch wenn du Outbound machst. Wir kriegen auch Feedback von unseren Agenturkunden, dass sie sagen, Outbound Sales ist viel besser geworden, weil wenn die irgendwo anrufen, die kennen uns schon, die haben uns schon gesehen. Ne? Und da haben wir halt viele Testimonials, dass das halt bei der Kundenakquise hilft oder mehr Inbound Leads gibt. Aber das ist komplett qualitativ natürlich. Ne?
Mhm.
Zu dem CPC-Vorteil, den man durch CSS per se bekommt, da hat Google einige Fallstudien veröffentlicht. Die sind aber auch schon ein paar Jahre alt, muss ich sagen. Und da ist es, seitdem wir in der PMAX-Welt sind, schwierig zu messen, weil man müsste einfach, die meisten Kunden sind nicht bereit, so ein statisches Ad-Setting hinzubekommen, dass du den Impact sauber sehen kannst.
Ja.
Weil du willst immer dynamisch reagieren, aber was das CSS-Setup dir bringt, ist mehr Volumen. Darum geht es am Ende vom Tag. Den kostenlosen Traffic, den messen wir regelmäßig. In Summe über unsere Kunden. Ne? Ich würde mal sagen, also nach oben in der Spitze, als Extrembeispiel oder als der Best Case, würde ich mal sagen, bei unseren Kunden oder bei den Messungen, die wir gemacht haben, dass bis zu 3% der Klicks auf Shopping-Ads auf diesen kostenlosen von CSS-Link gegangen sind. Und ich würde mal sagen, was wir häufig messen, sind um die 2%.
Mhm.
Um die 2% der Klicks auf Shopping-Ads gehen auf diesen kostenlosen von CSS-Link. Das heißt, wenn dann jemand irgendein Beispiel, im Jahr halt 1 Million ausgibt für Shopping-Ads, dann redet man halt von kostenlosen Traffic im Wert von Hausnummer 20.000 Euro, den man da auf Landingpages mit seinen eigenen Produkten kriegen kann, anstatt auf Landingpages mit Konkurrenzprodukten. Ja, ich würde mal sagen, das sind so, so kann ich das grob quantifizieren. Aber wie gesagt, ich stecke selber nicht in den Accounts drin von unseren Kunden. Und
wenn man jetzt nochmal richtig inkrementellen Traffic haben möchte, da hast du mir gesagt, da habt ihr noch ein Produkt, das nennt sich Affiliate CSS.
Genau. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema, muss man verstehen. Ne? Bei den CSS-Setups, wie ich jetzt erklärt habe, geht es ja im Wesentlichen darum, dass du dein Inhouse-Team enablest.
Yeah.
Egal, ob das deine Agentur ist oder du selber bist. Ne? Aber dein Inhouse-Team wird enabled mit dem bestmöglichen Setup für bessere Shopping-Ads. Ne? Und Affiliate-CSS ist so ein bisschen was anderes. Das ist komplementär zu jedem Setup, weil es läuft gar nicht Inhouse. Das ist logischerweise, da sind Affiliates, die dich kümmern, die dir eben weiterhelfen können. Und auch hier kommt eigentlich ein CSS-Anbieter-Vorteil ins Spiel, der auch nur in den CSS-Ländern gilt, also in Europa. Und zwar kann man als CSS-Anbieter Merchant Center bzw. Shopping-Ads für beliebige Shop-Domains schalten. Normalerweise musst du in einem Merchant Center, das ist der Google-Account, den du brauchst, um Shopping-Ads zu schalten, musst du die Domain des Shops beanspruchen und verifizieren.
Ja, so, genau.
Das gehört mir und das kann auch nur ich. Und so mit einem eigenen CSS kannst du das, brauchst du es nicht. Du kannst aber für jede beliebige Shop-Domain anfangen, Shopping-Ads zu schalten. Und das macht eben ein CSS-Affiliate. Der schaltet dann Shopping-Ads in eigentlicher Verantwortung auf eigene Kosten, normalerweise gegen eine Umsatzbeteiligung, für deinen Shop. Und was hier wichtig ist, wenn das richtig aufgesetzt ist, bringt es inkrementelle extra Umsätze ohne Kostenrisiko. Das ist schon mal geil, wenn es richtig aufgesetzt ist. Ne? Und warum sage ich, wenn es richtig aufgesetzt ist? Weil ich will hier noch zwei, drei Sachen erklären, denn über diesen Kanal, das ist, würde ich mal sagen, ist der missverstandenste Kanal.
Glaube ich auch.
Ja. Mit den meisten Vorurteilen, weil die Affiliate-Branche natürlich eine ist, wo auch einige Bad Players unterwegs sind, die einfach nur das System exploiten und die am Ende vom Tag keinen wirklichen Value leisten. Ja. Und deswegen sage ich immer bei AdStrong, wir liefern inkrementellen Traffic. Denn die Kernfrage ist, wenn ich jetzt jemand anders erlaube, Shopping-Ads zu schalten für meinen Shop, kannibalisiert der mir dann nicht meinen eigenen Shopping-Traffic weg?
Genau.
Bringt der mir denn wirklich extra inkrementellen Traffic? Ne?
So wie Gutscheine.
Das, die Klarner, ja, machen wir den. Genau, Klarner, das ist so ein Beispiel meiner Meinung nach, also komplett useless. Anyways, aber hier ist es tatsächlich so, ich kann, wenn es interessiert, kurz erklären, ja, wie das gerne technisch, genau. Also im Wesentlichen ist es so, dass man da hinschauen muss, wie sind denn CSS-Anbieter technisch in die Auktion um die Anzeigenplätze bei Shopping-Ads integriert. Und Google nutzt die sogenannte verallgemeinerte Zweipreis-Auktion. Das heißt, wenn du identische Ads hast und einer zahlt, keine Ahnung, 1 Euro und einer zahlt 35 Cent und einer zahlt 10 Cent, gewinnt er mit 1 Euro, zahlt aber nicht 1 Euro, sondern zahlt immer nur genauso viel, um den Nächstbietenden zu überbieten.
Okay.
Also 36 Cent in dem Fall. Ne? Deswegen kann auch jeder sein CPO so hoch, sein CPC so hoch einstellen, wie er will, ne? Weil er ihn ja angeblich nie bezahlen muss. Er muss ja immer nur so viel bezahlen, wie der Nächstbietende bietet. Ne? So, CPC ist natürlich nur einer der Faktoren. Die gilt, denn Google bestimmt für jede Anzeige einen Ad-Rank und der Ad-Rank bestimmt sich aus der Höhe des CPC-Gebots, der Qualität des Produktfeeds und vielen weiteren Faktoren. Ne? Und der Ad-Rank entscheidet, in welcher Reihenfolge die Ads ausgespielt werden. Und jetzt ist so, wenn jetzt zwei Advertiser das gleiche Produkt beim gleichen Shop Shopping-Ads schalten, bieten die sich jetzt gegenseitig nach oben? Nein, denn vor der eigentlichen Auktion wie Anzeigenplätze macht Google einen Vorvergleich, wo er nur alle Ads nimmt, die für das gleiche Produkt beim gleichen Shop bieten. Die werden einfach verglichen und die Ad mit dem stärksten Ad-Rank wird ausgewählt und nur die nimmt an der Auktion um die eigentlichen Anzeigenplätze teil. Okay. Die anderen alle nicht. Und das bedeutet, wenn hier zum Beispiel jetzt nicht die Ad des Shop gewinnt, sondern die Ad eines Affiliates, dann hat die einen stärkeren Ad-Rank und wird deswegen auch in der eigentlichen Auktion besser performen, an einer besseren Position ausgespielt werden, in den meisten Fällen, um ehrlich zu sein, überhaupt sichtbar sein, weil die andere überhaupt nicht sichtbar wurde, und deshalb mehr Traffic liefern. Und deswegen ist es inkrementeller Traffic. Und zweitens bieten sich die Ads auch nicht nach oben, weil die in der eigenen Auktion und die Anzeigenplätze gar nicht gegeneinander antreten. Und das muss man eben verstehen, dass man diesen Marketingkanal fair bewerten kann. Und wenn ich mir jetzt Affiliate CSS anschaue, und wichtig ist eben, dass ich sage, ich habe hier einen Partner, der da seriös und gut arbeitet, dann würde ich sagen, gibt es drei Use Cases, wo Kunden oder Shops besonders viel bekommen können. Der erste Use Case ist, wenn du viele Produkte hast. Ne? Denn wenn du, also von Kunden hören wir oft, hey, unsere Anzeigen sind doch schon gut. Wie wollt ihr jetzt als externer Anbieter besser performen als wir? Ne?
Ja.
Und egal, wie gut dein Inhouse-Team oder deine Agentur arbeitet, dein Longtail hat Lücken. Unabhängig von der Geburtsstrategie, vom Mitarbeiter, von den Tools, entwickelt jede Kampagne im Laufe der Zeit ein Stärken-Schwächen-Profil. Na, sie wird für manche Dimensionen besser performen, für manche Dimensionen schwächer. Und es ist einfach unmöglich, egal welche Strategie du hast, die hat Stärken-Schwächen. Du bist nicht überall im Longtail gleich stark. Und im Longtail ist eben die Anzahl auftretender Kombinationsmöglichkeiten so riesig, dass sich da immer Lücken bilden werden, wo du Traffic an Wettbewerber verlierst.
Ja.
Und hier kommt eben ein CSS-Affiliate ins Spiel. Der kann dir eben helfen, diese Lücken zu schließen. Und wie machen wir das? Das machen wir über Produktfeed-Optimierung am Ende vom Tag. Okay. Ne? Macht jeder Produktfeed-Optimierung, super langweiliges Thema, wir lieben es. Warum? Der Produktfeed oder die Qualität des Produktfeeds beeinflusst natürlich direkt, wie sichtbar die Anzeige sein wird, nur wie gut sie performen wird. Das heißt normalerweise, oder gute Affiliates jetzt wie AdStrong, machen nicht nur die Produktfeed-Optimierung, nutzen dafür Tools, sondern wir haben auch tatsächlich einige sehr gute Inhouse-entwickelte Tools, die unseren Mitarbeitern gezielt die Anreicherung von Produktfeeds erlauben. Das heißt, können einfache Sachen sein, wie irgendwie das korrekte Zuweisen von Produktattributen, Verbesserung von Titeln. Aber es geht wirklich um eine Anreicherung, Verbesserung des Produktfeeds, ganz gezielt mit Informationen, nach denen potenzielle Käufer suchen. Und wenn du einen besseren Produktfeed machst, dann hast du schon mal, kannst du Lücken im Longtail schließen, erscheinst in mehr Anzeigen als zuvor. Oftmals, oder jetzt, wenn du mit einem Lego arbeitest oder mit einem Zalando, die haben schon gut optimierten Produktfeed. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du da hingehst und sagst, oh, die haben ja gar nicht gecheckt, dass rot die Farbe ist, dachten, es wäre das Material, haha. So. Und dann ist es eben wichtig, dass wir, wenn der Produktfeed schon gut ist und wenig Verbesserungspotenzial besteht, dass wir dann den Feed optimieren, damit er anders ist. Das heißt, damit ein alternativ optimierter Produktfeed entsteht, der wirklich anders ist, damit ein anderes Stärken-Schwächen-Profil hat und somit die Schwächen des Shops überlagert und diese Gaps im Longtail schließen kann. Durch ein verbessertes oder durch ein optimiertes Aussehen gewinnen die Produkte an Sichtbarkeit und erscheinen in Summe in mehr Auktionen als zuvor. Und das ist dann das, wo der inkrementelle Traffic herkommt, bei großem Produktportfolio, bei großem Produktinventar. Das ist besonders gut. Das zweite Thema, wo Affiliate CSS gut helfen kann, ist, wenn ein Shop seine Brandsuche nicht dominiert. Normal sagt man ja, oh, die Brand ist super heilig, das ist Golden Cow, ist auch so, ne? Ist auch super wichtig. Aber wenn Leute nach deiner Brand suchen, sollten sie auch deine Produkte in deiner Brand finden. Mhm. Passiert aber nur, wenn du deine Brand suchen dominierst. Ja. Denn deine Wettbewerber bieten auch auf deine Brand. Und wenn du deine Brand suchen nicht dominierst, schnappen dir deine Wettbewerber deinen wertvollsten Traffic weg. Und deshalb ist es nicht kategorisch immer schlau, Affiliates das Brandbidding einfach kategorisch zu verbieten. Man muss es wirklich Case by Case betrachten. Denn teilweise können wir hier wirklich riesengroßen, wertvollen Traffic zurückbringen zu Shops, die den davor an Advertiser verloren haben. Und deswegen muss man dann wirklich schauen, als Shop, hey, bei meinen Brandsuchen dominiere ich die, dann Brandbidding verbieten. Oder tauchen hier viele Wettbewerber auf, dann explizit Brandbidding erlauben und dann kannst du die Kontrolle über deine Brand-Keywords zurückholen. Und das Dritte, würde ich mal sagen, wo Affiliate CSS auch wirklich sehr hilft, ist, wenn du nicht so eine hohe SEA-Expertise hast. Mhm. Na, die meisten wollen mehr Shopping-Ads schalten, aber Shopping-Ads gut zu machen, ist ressourcenintensiv, erfordert hohe Fachkenntnisse, nicht jeder hat ein super 10-Mann-Team oder die geilste Agentur der Welt. Und wenn dir in-house die Ressourcen fehlen, ist halt Affiliate CSS der schnellste Weg, um schnell wirklich Erfolg und Fortschritte zu haben im Google-Shopping-Bereich. Ohne Risiko, ohne Kostenrisiko, weißt du. Und das sind so die drei Cases, würde ich mal sagen. Geringe In-house-Expertise, keine Brand-Kontrolle, großes Produktinventar. Und so als, ich würde mal sagen, als Best Practices noch für die Hörer bei der Auswahl des Affiliates oder der Affiliates arbeitet nicht mit zu vielen parallel. Das ist ganz wichtig, wirklich.
Okay.
Klasse ist viel wichtiger als Masse. Sonst schickst du nur unkontrolliert Leute ins Rennen, die dann dein Produktfeed einfach plump einbieten und dir tatsächlich dann auf blöd Traffic kannibalisieren. Sollten mindestens zwei sein, dass die gegenseitig in Wettbewerb stehen. Und dann kannst du vielleicht noch ein paar extra Plätze haben, um die dann die schlecht performenden zu rotieren. Mhm. Aber wirklich, Klasse ist besser als Masse und das stellt dir auch sicher, dass für jeden Affiliate so ein großes Kuchenstück bleibt, dass es sich auch für ihn lohnt, da wirklich Ressourcen drauf zu setzen. Aber hängt natürlich vom Einzelfall ab, wenn du ein riesengroßes Produktinventar hast, kannst du auch mehr Leute unterbringen, als wenn du ein kleines hast. Ne? Also arbeite nicht mit zu vielen parallel. Lass dir von den Affiliates keine Bedingungen aufzwingen. Ne? Also die Rahmenbedingungen des Affiliate-Programms, die CPOs liegen in deinen Händen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Der sollte bei allen Kosten in Vorleistung gehen, 100% auf CPO arbeiten. Sehr responsive sein. Also wir antworten immer same day, bei uns auch Kampagne same day live, ne? Und wirklich einen sauberen Track Record mit starken Brands haben. Darauf sollte man achten. Und wenn man darauf achtet, dann kann da eigentlich nichts schief gehen, weil das Geile ist, du kannst ultra unkompliziert testen. Du hast keine Einrichtungsgebühr, du hast keine Mindestlaufzeit, du kannst jederzeit kündigen. Du sollst und kannst die CPOs bestimmen. Das heißt, du kannst dafür sorgen, dass es für dich von den Kosten aufgeht. Du kannst die Rahmenbedingungen stimmen. Du kannst klein anfangen, bei Erfolg skalieren. Und das ist richtig, richtig cool. Und da haben wir echt viele, viele, viele Partner. Ich glaube, wir haben letztes Jahr 175 Millionen Euro inkrementelle Umsätze für unsere Partner generiert. Mhm. Und arbeiten da, wie gesagt, mit kleinen bis mit den ganz großen. Auch mit den Netzwerken natürlich. Ich glaube, wir sind Top-Partner von Awin und von ein paar anderen. Und das ist aber, um das abzuschließen, das ist nochmal einfach ein anderes Tier und so als das Inhouse-Tier, wo du sagst, ich habe ein Agentur-CSS oder ich habe ein Keyword-CSS. Da machen wir dich ja de facto selbst zum CSS-Anbieter. Wenn das jemand interessiert, wichtig zu verstehen, unsere Lösung ist komplett schlüsselfertig. Das heißt, dann nichts zu tun. Du musst auch nichts anpassen in den Kampagnen, in den Feeds, in den Accounts. Die eigentliche Umstellung geht in Sekunden. Wir sind 100% Google-konform. Also wir betreiben über 20% aller CSS-Center auf der Welt. Also das ist echt eine anständige Hausnummer, die wir betreiben. Wir hatten noch kein einziges Mal, dass irgendein CSS suspendiert wurde. Wohingegen bei uns einige Kunden, auch namhafte Agenturen, die bei uns sind, bei denen wurde das CSS suspendiert. Ne? Es gab auch eine Abmahnwelle letztes Jahr in Deutschland, wo dann CSS-Anbieter abgemahnt wurden, weil in Deutschland eben nicht nur die Mindestanforderungen von Google gelten, wieder Stichwort irgendwie Regulatorik und so, sondern es gibt noch alle möglichen gesetzlichen Anforderungen an Preisvergleiche, die wir auch alle umgesetzt haben. Da haben wir dann auch noch die führende deutsche Kanzlei in dem Bereich engagiert und kompletten Compliance-Check gemacht von den Anbietern, die dich selber zum CSS machen können, sind wir tatsächlich der Einzige, der diese ganzen Anforderungen umsetzt. Das heißt, da brauchst du auch keine Sorgen machen, dass da von irgendjemand abgemahnt wird oder so eine Unterlassungserklärung benötigt wird. Und unser Pricing, würde ich mal sagen, ich habe erzählt, wir arbeiten mit den Kleinsten zusammen, wir arbeiten mit den Größten zusammen. Das heißt, es ist so organisch, dass wirklich jeder da loslegen kann, ohne irgendwie signifikant Kostenrisiko. Und wir machen dich halt zum Preisvergleich. Alternative wäre, dass du sagst, oh, ich programmiere noch einen eigenen Preisvergleich. Kannst du auch machen, natürlich. Ist auch alles machbar. Man muss dann halt einen anständigen Suchalgorithmus haben, die gängigsten Sortier- und Filtermöglichkeiten, und du musst pro Land, in dem du als CSS-Anbieter tätig sein willst, mindestens 50 Händler haben. Aber am Ende vom Tag, wenn du den ganzen Aufwand, den du da hast und die Opportunitätskosten, dass du nicht um was anderes kümmern kannst, in die Waagschale legst, also um ehrlich zu sein, es kommen sehr häufig zu uns Kunden, die sind bereits CSS-Anbieter mit einer eigenen Technologie, und für die lohnt es sich, ihre Technologie abzuschalten, obwohl sie schon alles investiert haben, uns mit uns zu machen. Deswegen, ja, wenn es jetzt keinen Anbieter da gäbe, würde ich sagen, das lohnt sich tatsächlich, wenn man ausreichend Adspend hat. Aber jetzt, dank Lösungen wie unserer, verschwendet er nicht die Ressourcen. Ne?
Ja, klar.
Genau, aber das sind sozusagen dann jetzt unser Toolset, unsere Toolbox, um dann Shops, Agenturen, SaaS-Anbieter, wir haben auch SaaS-Anbieter, das kommt wie Products Up zum Beispiel, falls du die kennst, dann einfach deine, was auch immer du gerade schon im Google Shopping machst, einfach zu veredeln. Also einfach plus eins, ne? Was auch immer dein Setup ist, mit unserer Lösung wird es besser, und ob sich die Lösung lohnt, hängt einfach nur von deinem Adspend ab. Ja. Ich würde mal sagen, wenn du einen niedrigen Adspend hast, sagen wir irgendwas, ein paar hundert Euro oder vielleicht auch ein paar wenige tausend Euro, dann nimm ein ganz normales fremdes CSS, kann auch das AdStrong CSS sein, kostet irgendwie 39 Euro im Monat. Und wenn du so in einen hohen vierstelligen Bereich gehst oder ab einem fünfstelligen monatlichen Bereich, dann lohnt sich ein eigenes CSS fertig aus. Und Affiliate CSS hängt halt davon ab, wie gesagt, wie viele Produkte du hast und so weiter. Aber das lohnt sich meistens auch für ernstzunehmende Shops. Und dann kann man echt schon was rausholen. Und dank EU-Regulatorik, wie gesagt, auch wird uns auch die nächsten Jahre noch begleiten. Ansonsten hast du zwar nicht gefragt, aber weil ich jetzt gerade im Redefluss bin, möchte ich das noch abrunden, weil es bei mir im Kopf reinpasst. Wir arbeiten natürlich auch an weiteren Tools für unsere Kunden. Das sind dann SaaS-Tools, die dann Shopping-Ads veredeln können. Da geht jetzt, glaube ich, auch demnächst in ein paar Wochen dann was live. Da können wir dann vielleicht nochmal drüber sprechen. Ist ein Labelizer. Labelizer ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt einige Labelizer. Aber tatsächlich ist unser Labelizer, glaube ich jedenfalls, dass er ein bisschen besser sein wird. Warum glaube ich das? Ich meine, unser Affiliate-Team, das sind wirklich Online-Marketing-Profis, die das sehr, 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 sehr gut machen. Die wir halt auch, die natürlich bei der Produktentwicklung für das SaaS-Team helfen. Und wenn dann so echte Hands-on-Profis hast, die da helfen, dann glaube ich, kommt auch ein gutes Produkt raus. Also das ist aber nur der Startschuss. Ne? Danach kommen ein paar Folgeprodukte, und spätestens, das erzähle ich auch noch nicht, was es ist. Also Q3, Q4 launchen wir ein Produkt, das dann tatsächlich nur wir haben, das dir dann auch als SaaS-Produkt nochmal inkrementellen Traffic auf Shopping-Ads liefern wird. Dann können wir darüber reden, wenn es soweit ist. Verzögert dich wahrscheinlich nochmal um 3 Monate, wie es immer so ist. Ja. Dann ist es dann Q4 oder 2027. Ja, genau, aber wir arbeiten natürlich daran, dass wir unseren Kunden neben unseren Lösungen in der Agency, CSS, Keyword, CSS, Affiliate, CSS auch weitere Produkte dann zur Verfügung stellen, und da releasen wir dieses Jahr dann die ersten.
Super spannend. Danke dir auf jeden Fall für die Ausführung. Ich habe noch eine Frage, abschließende Frage. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich möchte Affiliate CSS machen, wo finde ich denn die richtig guten Affiliates?
Außer AdStrong. Ich würde mal sagen, wenn du auf Awin zum Beispiel gehst und dir die Top-CSS-Affiliates anschaust, die sind zumindest groß, du musst dir nochmal anschauen, und die Webseiten, aber ich glaube, das wäre ein Aufschlagpunkt. Du kannst, wenn du auf Awin gehst und Top-CSS-Affiliates anschaust, dann hast du einen Aufschlagpunkt für Webseiten. Und dann kannst du halt schauen, in der Branche, in der Industrie, wo du tätig bist, wer sind da gute Ansprechpartner. Ansonsten würde ich immer sagen, hey, schau auf adstrong.com, Kontaktformular ausfüllen, reinschauen. Ich glaube, wir sind auch der meistprämierte, also wir sind Back-to-Back-to-Back-Winner des Google CSS Spotlight Awards. Das ist der Award, den Google jedes Jahr für CSS-Anbieter für halt irgendwelche besonders tollen Leistungen rausgibt. Den haben wir 3 Jahre in Folge gewonnen. Jeweils für Sachen im Affiliate Department. Wir haben auch vor kurzem den, was soll das, ich jetzt nicht weiß, Rakuten oder Kelco.
Ja, klar, die gibt es auch.
Riesen Award gewonnen, aber die sind auch dann, mit denen arbeiten wir auch für unsere Zusammenarbeit mit Lego. Also haben wir echt starke Brands da, und wir sind extrem schnell, extrem schlank. Also können sich auch hier melden. Aber sonst, Avon, wahrscheinlich mal nachrecherchieren, wer da die Top-Partner sind.
Und wo kann man dich kontaktieren, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Was ist der beste Weg?
LinkedIn oder Webseite. Webseite-Kontaktformular, es klingt wirklich langweilig. Oder natürlich auch per E-Mail ingmar@adstrong.com, kann man mich auch anschreiben. Und dann antworte ich auch immer gleich. Ne?
Ja, sehr cool. Ingmar, vielen, vielen Dank. Es war super spannend, auch da die Einführung in CSS zu bekommen, nochmal richtig zu verstehen, was dahinter steckt, und auch den Algorithmus ein bisschen besser zu verstehen. Weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Und CSS war mal ein Hype-Thema.
Ja.
Ich würde sagen, jetzt ist es so viele wissen es, aber es nutzen noch nicht alle. Ja? Ja. Und deswegen super spannend, auch zu verstehen, was wirklich auch die Mechanik dahinter ist. Und ja, auch nochmal zu verstehen, dass es ja wirklich auch sehr professionelle Affiliates gibt in dem CSS-Bereich, ja, die nicht der kleine Gray-Affiliate sind, sondern es sind Big Companies, die halt Affiliate machen und unfassbar professionell arbeiten. Und ich glaube, es ist auch super spannend, weil es gibt nochmal neue Möglichkeiten, wenn man jetzt im E-Commerce ist, dann zu sagen, okay, wie kann ich denn dieses Jahr meinen Umsatz steigern oder verbessern oder absichern, ja? Und dann ist sicherlich die Überlegung, okay, machen wir CSS, machen wir vielleicht auch noch risikofrei mit einem Affiliate-CSS-Partner was. Das sind alles Überlegungen, die total sinnvoll sind. Und du hast da einen schönen Einblick gegeben, weil ich glaube, ganz oft ist es ganz schwer, da reinzukommen.
Ja. Stimmt, ja, das fällt mir natürlich, danke erstmal auch für die Einladung. Da bin ich natürlich auch irgendwann betriebsblind, ne?
Ja, genau.
Und nehme dann diese Hürde gar nicht mehr wahr. Und CSS ist auch ein alter Hut. Also was in der Online-Marketing-Welt ein paar Jahre alt ist, ist zu Recht alt. Ja. Und es reicht auch nicht mehr aus. Ich hoffe, das kam auch rüber. Man muss einfach One Step More machen. Und mit einem eigenen CSS macht man One Step More. Mit einem Affiliate-CSS kann man immer noch was drauflegen, egal wo man ist. Und falls sich der ein oder andere meldet, ne, auf adstrong.com oder bei mir ihr LinkedIn-E-Mail, freue ich mich natürlich riesig, um denen dabei zu helfen. Was sagen wir immer bei adstrong? Deine Nische auf Google Shopping zu dominieren.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Wenn euch der Podcast natürlich gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Da würden wir uns natürlich sehr freuen darüber und leitet ihn auch gerne an jemanden weiter, der vielleicht davon Profit haben könnte, dass er zum Beispiel versteht, wie Google CSS mal funktioniert. Zum Beispiel vielleicht an euren Head of Marketing oder vielleicht an einen befreundeten Marketing Manager oder sowas. Ich glaube, das würde sehr helfen, dass man einfach da nochmal eine Opportunity sieht. Und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ihr schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Marketing meets Technology, in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao.
Ciao, alles Gute.